Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Holger, wie ist es?
Ja, muss, wie immer muss.
Wow, das ist jetzt eine richtig deutsche Antwort, ne? Wie ist es? Ja, es muss. Und wie war das Essen? Ja, konnte man essen. Und die Party? Ja, war ganz nett.
Ja, auszuhalten halt, ne? Aber du hast schon recht, das ist ziemlich deutsch. Ja. Ja,
aber du schaust wirklich ziemlich grimmig hier. Bist du auf einmal unter die Klimaforscher gegangen oder was?
Ich gucke immer grimmig. Das ist Standard.
Okay. Naja. Ja, weil viel zu lachen haben die halt auch nicht, die Klimaforscher, ne?
Nee, das ist richtig. Die haben tatsächlich überhaupt nichts zu lachen. Vielleicht haben die aber auch einfach nur zu viel Zeitung gelesen. Zu viel schlechte Nachrichten halt.
Ja, oh Gott, das stimmt auch, ey. Das Nachrichten sind auch kein richtiger Upper im Moment.
Nee, in vielen Bereichen nicht.
Sag mal, liest du eigentlich noch Analogzeitung, also Papier und so?
Also so viel Boomer bin ich nicht. Ich habe schon eine E-Mail-Adresse. Nein, ich bin nicht auf Facebook aktiv. Das muss ich natürlich für Instagram und so. Aber ja. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich gar keine...
Ja, ich liebe deine TikTok-Reels, nein. Nee, also alle meine Brieffreunde sind mittlerweile ja auch digital, ne? Hartes Schicksal. Ja, ne, also manchmal denke ich so, boah, wir sind so ein bisschen wie diese Opas von den Muppets, die immer am Motzen sind oder meckern, ne?
Zu Recht. Und außerdem, die Muppets kennt heute keiner mehr. Es sei denn, man kann was mit Applaus, was noch anfangen.
Aber ja, auch wohl wahr. Spaß beiseite. Weißt du, was doppelt deprimierend ist eigentlich? KlimaforscherIn sein und Nachrichten lesen, also Zeitungen lesen.
Du liest oder? Demnach nur spaßfreie Fachjournale.
Per Post im Abo natürlich.
Da haben wir es wieder. Warum schreiben wir nicht Bücher, statt einen Podcast aufzunehmen?
Nee, im Ernst. Ich dachte, wir sprechen heute mal wirklich über was Deprimierendes und was auch im weiteren Sinne aus dem Klimabereich kommt. Und ganz ehrlich, der Aufhänger, den habe ich jetzt nicht aus einem schlauen Journal irgendwie, das peer-reviewed ist, sondern der, zwar Springer-Presse, aber aus dem Spiegel Online vor ein paar Tagen, Wochen gelesen.
Na gut, aber wenn es den Mainstream oder die Mainstream-Medien erreicht hat, dann ist es entweder schlimm oder spektakulär.
Oder beides, ja, genau. Aber jetzt mal, Holger, für dich ein bisschen was Positives.
Ich bin gespannt.
Ich habe mir gedacht, ich bringe mal ein Modell mit. Ja? Also... Jetzt nicht.
Nein.
Doch.
Kreislauf der Gesteine?
Nee, noch besser. Das Modell der planetaren Grenzen, also Planetary Boundaries.
Das sagt mir immerhin genug, um zu wissen, dass damit nicht die Atmosphärenobergrenze gemeint ist.
Richtig. Wenn euch aber die Atmosphärenobergrenze interessieren sollte, dann hört doch nochmal unbedingt in Folge 5 rein. So, hemmungslose Schleichwerbung.
So lange liegt das zurück. Krass. Aber gut, dann leg mal los. Und bevor du mir jetzt mit irgendeiner Definition kommst und ich die, oder viel besser, du mir die abpresst, ich muss ja hier immer arbeiten, frage ich dich, Hannes, was verbirgt sich hinter dem Konzept der planetaren Grenzen?
Trommelwirbel. Also, planetare Grenzen oder auch Belastungsgrenzen der Erde, Englisch Planetary Boundaries, sind ökologische Grenzen der Erde, deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems und damit das Vorankommen der Menschheit gefährdet. Derzeit werden zumeist 9 planetare Grenzen diskutiert und die beschreiben so gesehen einen sicheren Handlungsspielraum, innerhalb deren die Menschheit leben kann. Was sagst du dazu?
Naja, heute wird ja alles umwelttechnisch irgendwie in Frage gestellt. Ne? Wenn dem Trump der Klimawandel nicht passt, dann wird der einfach vor der UNO-Vollversammlung als Beschiss dargestellt. Also von daher, warum nicht?
Ich habe schon gedacht, ob wir das Video verlinken wollen. Also ich finde es irgendwie unterhaltsam. Andererseits ist es halt einfach so unfassbar schockierend. Also was der von sich gibt, ich finde es, ja, keine Ahnung.
Ja, das ist so ein bisschen gruselnd für Anfänger. Ne? Man kann nicht so richtig wegschauen. Das ist so ein bisschen wie beim Verkehrsunfall. Man muss dann doch irgendwie gaffen. Aber lass uns, um seine Worte mal zu gebrauchen, lass uns Green Scams einfach mal weiter den Job machen, den wir hier machen und der Wirtschaft unseres Landes schaden.
Ja, liebend gerne. Okay, also planetare Grenzen. Das Konzept der planetaren Grenze ist ja eigentlich so eins der bekanntesten von vielen so Zukunftsszenarien in Bezug auf globale Umweltveränderungen, also Stichwort Klimawandel. Ne? Es ist ursprünglich 2009 von Erdsysteme- und UmweltwissenschaftlerInnen verfasst worden. Und zwar unter der Leitung von Johan Rockström von der Stockholm Resilience Center. Und unter den 29 AutorInnen sind echt so einige Namen, Who is Who der Klimaforschung, zum Beispiel Hans-Joachim Schellnhuber, James Hansen, Will Steffen und sogar der Nobelpreisträger Paul Crutzen.
Mhm. Muss ich mich jetzt schlecht fühlen, dass ich nicht direkt alle kenne und von denen gleich 7 Paper zitieren kann?
Ach, kein Ding. Ich wollte erst einfach nur mal so ein bisschen Name-Dropping hier machen.
Habe ich ja Glück gehabt.
Ja, aber Schellnhuber ist zum Beispiel schon auch in Deutschland recht bekannt, auch so in der Öffentlichkeit. Der hat 25 Jahre lang das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung geleitet, also das PIK, und war lange Zeit Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Also hat dann quasi den Bundeskanzler beraten in Klimawandelfragen.
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt sogar mir was. So. Außerdem wollten wir Herrn Schellnhuber 2012, das lang, lang ist her, hier zum International Geographical Congress nach Köln einladen. Da sollte der eine Keynote halten. Wir haben dann Klaus Töpfer genommen, weil Herr Schellnhuber keine Zeit hatte, glaube ich, wenn ich mich da richtig entsinne.
Der Töpfer war auch mal Umweltminister, ne?
Der war Umweltminister und Executive Director des UN-Umweltprogramms.
Ah, stimmt, also, krass. Ja, ja, ne, ja.
Quasi Karriere nach der Karriere. Gut, Name-Dropping jetzt von meinerseits vorbei, aber Schellnhuber und sonst?
Siehst du, ne? Paul Crutzen, der ist uns sogar auch schon mal begegnet, hier im Podcast.
Echt? Ich war noch nie bei einer Nobelpreisverleihung.
Folge 35, Anthropozän. Das hat er nämlich formuliert, ist aber abgelehnt, wissen wir ja. Ne?
Ja, selbstverständlich. Ich erinnere mich. Aber der hat doch den Nobelpreis in Chemie gekriegt für das Ozonloch. Also nicht, dass er das gemacht hätte.
Ja.
Und der ist kein Geograf.
Ja, man hast aber aufgepasst hier. Mhm. Naja, so, ist halt, ja, schade, ne?
Ja,
kein Nobelpreis für GeowissenschaftlerInnen.
Ja, immer noch nicht, auch nicht für Geografen.
Nee. Blöd. Nee, ist so. Zurück zu den planetaren Grenzen. Also, jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen, wer die alles so entwickelt hat, aber was steckt jetzt im Detail dahinter und was sind die Grenzen? Also, die planetaren Grenzen, 9 Stück an der Zahl, sollen den sicheren Handlungsspielraum der Menschen beschreiben, der nicht überschritten werden soll. Also mit anderen Worten, zu leben und zu wirtschaften, dass die Ressourcen, die wir heute brauchen, auch noch für zukünftige Generationen reichen sollen.
Und das heißt, die planetaren Grenzen legen dann demnach Grenzwerte fest, die nicht überschritten werden sollen, sonst ist schlecht.
Ganz genau, ja. Bevor du fragst, was denn nun diese einzelnen Grenzen sind, möchte ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Dir sagt ja sicherlich das Konzept der Ökosystemdienstleistungen, also Ecosystem Services, was?
Ja, du schmeißt sie heute nur mit Konzepten und Modellen um dich.
Nur für dich?
Danke. Sind euch im Rundbau irgendwie die Kieselsteine ausgegangen oder wie soll ich das verstehen? Also wo sind die steinharten Fakten bei dir auf einmal geblieben? Hä?
Ich entdecke meinen weichen modellierbaren Kern, Holger. Aber ehe wir jetzt auf so einer Meta-Ebene abdriften und den Kreislauf der Gesteine zu einem Produktlebenszyklus verkommen lassen,
bitte?
Ökosystemdienstleistungen bezeichnen ja den in Klammern bewertbaren Nutzen der Natur für den Menschen. Also als Beispiel nimmt man immer gerne das Bestäuben von Blüten durch Insekten, wo der Mensch halt in Form von Nutzpflanzenwachstum und so weiter von profitiert.
Es geht also um eine Monetarisierung von Natur. Oder besser, was müssten wir zahlen, wenn die Natur nicht das von alleine machen würde, was sie jetzt schon macht? Der Begriff ist aber doch irgendwie seit der Jahrtausendwende erst ein Schlüsselkonzept und an der Schnittstelle von Natur und Sozialwissenschaft und Umweltforschung, oder?
Ja, genau. Also ne, ein Wert klingt vielleicht ein bisschen besser als ein Preis, ne? Also, aber das ist jetzt Spitzfindigkeiten. Es geht darum, ne, wie profitieren wir von der Natur und was sollten wir nicht tun, dass wir weiter profitieren können? Und die planetaren Grenzen identifizieren jetzt nun Systeme und Prozesse, die für diese Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Gesamtsystems essentiell sind und halt bewerten Indikatoren und Grenzbereiche, die halt nicht überschritten werden sollten, beziehungsweise unterschritten, ne, je nachdem, was guckt. Und bei einigen dieser Prozesse gibt es natürlich Kippelemente im Erdsystem, hatten wir auch schon mal in Folgen ganz zu Anfangs, deren Überschreitung abrupte und unumkehrbare Veränderungen hervorrufen würde.
Okay, ich sehe deinen Aufhänger vom Anfang zum Klimaforscherfrust und schlechte Laune. Da ist ja auf jeden Fall eine weitere Grenze ganz aktuell überschritten worden.
Ja, du hast es erfasst. Also bevor wir über die aktuellen Entwicklungen sprechen, kommen wir nochmal zurück zum grundlegenden Konzept. Wie gesagt, erstmals 2009 wurde das Ganze veröffentlicht, planetare Grenzen. 2015 und 2023 nochmal grundlegend überarbeitet. Das heißt, es gibt jetzt unter anderem eine bessere Quantifizierung der Messungen so von den einzelnen Grenzbereichen.
Ja, sorry, das klingt für mich immer noch total abstrakt. Quantifizierung von Grenzbereichen einzelner Messungen. Was meint man damit?
Natürlich ist es abstrakt, Holger, es ist ein Modell, ja?
Ja.
Ne? Also, ich bitte dich. Also, man berechnet aktuell das Gefährdungspotenzial für alle neuen Grenzbereiche. Ne? Also, wo, ab welchem Punkt wird es quasi, hat es ein zunehmendes Risiko? Ab wann hat es ein hohes Risiko? Und mit diesen Bezeichnungen soll ausgedrückt werden, ne, wie stark sind auch so diese wissenschaftlichen Unsicherheiten. Wir kennen das alle, welche Grenzwerte, die werden unterschiedlich festgelegt. Aber im Prinzip soll es sagen, das und das soll nicht überschritten werden, sonst wird es kritisch oder halt wirklich richtig gefährlich.
Okay, das heißt so, das Ampelprinzip, grün ist alles gut, gelb ist zunehmendes Risiko und rot ist jetzt die Kacke am Dampfen.
Ganz genau. Sobald eine Grenze überschritten wird, steigt laut den ForscherInnen das Risiko, dass wichtige Funktionen der Erde dauerhaft geschädigt werden. Also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Kipppunkte überschritten werden. So, jetzt kommen wir aber mal zu den einzelnen Dimensionen, wo diese planetaren Grenzen existieren. Das erste liegt halt vollkommen auf der Hand, das ist der Klimawandel mit all seinen Auswirkungen. Und der wird halt repräsentiert und gemessen. Es gibt immer so ein Beispielindikator pro Grenze. Und beim Klimawandel ist es halt der CO2-Anstieg in der Atmosphäre. Das zweite ist die Integrität der Biosphäre. Also die Autorinnen verstehen darunter, wie stabil und widerstandsfähig das Netz des Lebens, so bezeichnen sie es, also eigentlich das Ökosystem ist. Ne? Also ob es genug Arten gibt, Lebensräume und ökologische Funktionen erhalten bleiben können, damit die Natur ihre Aufgaben erfüllen kann. Also ganz kurz zusammengefasst, die genetische und funktionelle Diversität. Als drittes haben wir den stratosphärischen Ozonabbau. Also wie stark schützt die Ozonschicht? Das wird in Dobson Unit gemessen. Und dann haben wir als viertes die Versauerung der Ozeane. Durch die Klimaerwärmung, ne, kommt immer mehr CO2 ins Meer und das führt zu einer Veränderung des pH-Werts, also zu einer Versauerung.
Ich wusste, selbst bei Modellen geht es bei dir um Chemie.
Ja, da kann ich mir halt nicht helfen.
Aber ohne zynisch zu sein, es freut mich, dass wir irgendwie doch aktuell sind und zu zwei von den vier genannten Themen schon Folgen gemacht haben.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich fahre jetzt aber mal fort, ehe wir uns weiter loben hier. Die fünfte Dimension ist Veränderung der Landnutzung, also wie stark Menschen die Landschaft der Erde verändern, etwa indem sie Ackerflächen, Viehzucht und Siedlungen ausweiten oder Wälder abholzen. Und das misst man so über Satellitenbilder oder Karten, die Differenz quasi, wie viel Wald mittlerweile verschwunden ist. Nummer 6, Veränderung des Süßwasserkreislaufs, also wie viel blaues Wasser ist vorhanden, also Grundwasser plus Oberflächenwasser und wie viel sogenanntes grünes Wasser, also das Wasser, was für die Pflanzen, also auch für uns verfügbar ist. Nummer 7, wären Veränderung der biochemischen Kreisläufe, also das natürliche Recycling-System der Erde, in dem lebenswichtige Elemente wie Stickstoff und Phosphor zwischen Boden, Wasser und Luft und Lebewesen zirkulieren. Da nimmt man als Kenngrößen auf regionaler wie auf globaler Ebene Stickstoff und Phosphor. Nummer 8 ist die Luftreinheit, also wie viel Aerosole und Schadstoffe haben wir in der Luft. Haben wir auch eine Folge zugemacht, ne? Hier Silvesterböllern und so weiter. Und jetzt zu guter Letzt Nummer 9, Eintrag menschgemachter Substanzen. Gemeint sind Stoffe wie Plastik, Schwermetalle, Atommüll, Müll und all das, was der Mensch in die Natur eingeschleppt hat.
Okay, das waren die Grenzen. Hast du gesagt Ampelsystem? Wo haben wir denn die Grenzen schon gerissen?
Ja, wie viele meinst du sind das denn, wo wir bereits hier erhöhte oder hohes Risiko haben?
Wenn du so fragst, vermute ich bei allen.
Nee, tatsächlich nicht. Es sind in Anführungsstrichen erst 7 der neuen planetaren Grenzen, die bereits überschritten sind. Und dort befinden wir uns halt in den Zonen von zunehmendem oder hohem Risiko. Hast du eine Idee, welche 2 planetaren Grenzen, das sind, die noch nicht überschritten sind? Ich kann aber gerade kurz zusammenfassen. Also Klimawandel, Integrität der Biosphäre, Ozonabbau, Versauerung der Ozeane, Veränderung von Landnutzung, Veränderung von Süßwasserkreislauf, geochemische Kreisläufe, Luftreinheit und menschgemachte Substanzen. Welche 2 meinst du, sind es noch nicht kritisch?
Schwierig. Ich würde sagen, geochemische Kreisläufe und Recycling vielleicht oder Ozeanversauerung.
Ja.
Ozon ist ja.
Ja, zu Ozon kommen wir gleich. Also Ozeanversauerung ist tatsächlich die Dimension, die laut einer aktuellen Planetary Health Check Studie von dem Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, nun neu im Gefahrenbereich liegt. Das ist so gesehen mein Aufhänger, was ich im Netz gelesen habe. Und als Hauptursache dafür ist natürlich auch mal wieder die Verbrennung fossiler Energieträger. Es wird wärmer, deswegen größere Versauerung im Ozean. Und halt auch Abholzung und Landnutzungswandel identifiziert worden.
Wie überraschend, das könnten wir ja jetzt mal nach Willem schicken.
Ja, seit Beginn der Industrialisierung ist der pH-Wert der Ozeanoberfläche um rund 0,1 pH-Werteinheiten gesunken. Also laut diesem Bericht. Das klingt jetzt nicht so viel, 0,1, aber Holger, ne, Naturwissenschaftler, die pH-Skala, dabei handelt es sich um einen dimensionslosen negativen dekadischen Logarithmus.
Natürlich, was sonst? Dimensionsloser, negativer, dekadischer Logarithmus und dann 0,1, oh, mir wird übel.
Ja, und das bedeutet nämlich eine Versauerung von 30-40%.
Das ist viel.
Ja, das finde ich auch. Das heißt, ne, kann man sagen, ja gut, ist das mehr saurer. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Also laut PIK verlieren die Meere demnach zunehmend ihre stabilisierende Rolle im Erdsystem. Und die Folgen machen sich bereits bemerkbar. Ne? Kaltwasserkorallen sterben, tropische Riffe sterben ab und vor allem arktische Ökosysteme geraten mehr und mehr unter Druck.
Ja gut, Korallen haben Kalkgehäuse, ne? Kalk und Säure funktioniert nicht so gut, Kalk wird aufgelöst.
So ist es, ja, ja. Und ziemlich beschissen ist das nicht nur für Korallen, sondern auch für Muscheln und Schnecken und Mikroorganismen etc.
Du hast aber immer noch nicht verraten, ob ich richtig liege mit den beiden anderen Tipps. Also welche Dimensionen haben wir denn jetzt noch nicht überschritten? Oder
ja,
die Grenzen noch nicht überschritten?
Ich muss gestehen, als ich das recherchiert habe, war ich selber überrascht. Ozonloch vorneweg, das ist, glaube ich, relativ klar. Da sind wir ziemlich gut. Mittlerweile wieder besser als früher. Das Ozonloch schließt sich. Aber bei dem zweiten, da dachte ich so, hä, echt jetzt? Und zwar ist das die Aerosolbelastung, also die Luftverschmutzung.
Trotz Ozonloch und Megasmog, also hilft es doch, wenn wir in Deutschland oder den CO2-Ausstoß reduzieren.
Ja,
oder?
Hätte ich auch nicht gedacht, aber wer hätte gedacht, dass es hilft, hier CO2-Ausstoß zu reduzieren? Ja, das ist auch überraschend. Beim Ozonloch haben wir wirklich ausnahmsweise die letzten Jahrzehnte mal die Hausaufgaben gemacht und es ist wirklich besser geworden.
Ja gut, dann mal wieder Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe für alle. Ne? Können wir ja wieder ran. Ne? Wenn es besser geworden ist, können wir ja auch wieder asen.
Mhm. Könnte man, ja.
Wo sind denn die Stärken und Schwächen dieses Modells? Was gefällt dir Steinemensch so gut daran?
Ja, dass mir ein Modell gefällt, ne, das muss ja was heißen. Ne?
Ja.
Natürlich bin ich skeptisch, grundweg, ne, Modelle ist, also was ich nicht schlecht finde, ist zum einen die Dynamik, ne, also es ist mehrfach angepasst worden, weiter ausgefeilt worden, ne, also 2015, 2023. Es ist natürlich sehr naturwissenschaftlich.
Ja, aber klar.
Mhm. Und das ist in vielen wichtigen Berichten, politischen, wissenschaftlichen Publikationen, sozialen Konzepten auch als Grundlage dient. Also zum Beispiel ist das Konzept der planetaren Grenzen auch Grundlage des Hauptgutachtens der WWGU von 2011 und mit dem Titel Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Oder zum Beispiel dieser Planetary Health Report, ne, der einmal im Jahr rausgegeben wird, wo jedes Mal der Zustand dieser neuen Dimension erneut bewertet wird. Also das finde ich echt ganz gut, dass das so als Messanleitung gilt, aber dass man das so ein bisschen fassen kann. Und jetzt noch mal weiter hier in deine Anthropowirtschaftsrichtung gedacht. Das geht auch auf in gesellschaftlichen Konzepten, also im Kern zum Beispiel von Kate Raworth, dieses Konzept der Donut-Ökonomie, ich glaube von 2017. Also wo sowohl halt auch gesellschaftliche und soziale Aspekte noch mit reingenommen werden. Mhm. Ja, und auch der Hauptautor, also Rockström selber, hat das noch mal erweitert. Und hat jetzt quasi so Erdsystemgrenzen darauf aufbauend entworfen, also Earth System Boundaries. Und die gehen nochmal so ein bisschen speziesübergreifend weiter auf Generations- und Klimagerechtigkeit ein und ja, erfassen auch so gesehen nochmal mit auch soziale Dimensionen weiter.
Okay, soziale Dimensionen sind ja immer gut, aber das war jetzt irgendwie das Plädoyer dafür. Ne? Wo sind denn Kritikpunkte?
Ja, also die AutorInnen weisen selber darauf hin, dass es für einige planetare Grenzen echt schwierig ist, einheitliche Standards für Messwerte zu erfassen und auch die Bewertungszeiträume schwierig sind. Also da ergeben sich halt auch schon nochmal einige Unsicherheiten. Das muss man halt auch ganz klar nochmal herausstellen.
Das kann ich mir vorstellen bei so vielen Umweltindikatoren. Wer misst die? Welche Grenzen? Wo sind die? Wie geht's weiter? Also da sehe ich schon, dass man sowas kritisieren kann.
Ja, Sicherheit. Ja, ne, welche Kontrollvariablen sind geeignet? Wer gibt welche Daten weiter, auch von den UN-Mitgliedstaaten? Gibt es einheitliche Schwellenwerte? In dem neuesten Bericht wird auch nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen, es gibt einerseits globale Durchschnittswerte, andererseits muss man auch regionale Unterschiede abbilden. Ne? Und das ist halt auch echt super schwierig. Was wir auch hatten, Klimasystem, Wechselwirkungen, Rückkopplungen. Also das ist schon nicht ganz einfach. Ne? Und es wird halt auch aus einzelnen Stimmen aus Politik und Wirtschaft immer wieder moniert, dass vor allem dieser Planetary Health Report so Panikmache sei oder zumindest übertrieben.
Ja, und da schließt sich der Kreis, ne, zu schlechten Nachrichten und Donald Trump und ja. Den Klimawandelleugnern. Ich habe direkt schon wieder schlechte Laune.
Ja, bist jetzt auch ein Klimaforscher geworden.
Nee, lass mal, das ist mir echt zu definierend im Moment. Aber zum Abschluss nochmal, ich finde das Konzept auch wirklich ganz gut, da es wirklich versucht, Grenzen und Kipppunkte in verschiedenen Dimensionen aufzuzeigen. Ich muss echt sagen, ich habe Respekt vor KlimaforscherInnen, nicht nur wegen des deprimierenden Trends. Die versuchen ja wirklich, wichtige und komplexe Sachverhalte zu kommunizieren und das alles irgendwie in sinnvolle Modelle zu packen. Andererseits muss ich sagen, dass die Modelle für den Mann und die Frau auf der Straße doch eben nicht so leicht verständlich sind. Und das vor allem deshalb, weil sie versuchen, wirklich einen sehr komplexen Zustand zu erfassen. Mhm. Modelle sind ja immer irgendwie ein Abbild der Welt, aber sind eben doch vereinfacht. Und deshalb müssen sie Dinge weglassen. Und wenn ich was weglasse, dann mache ich mich eben tatsächlich auch angreifbar. Ich muss da immer so ein bisschen an die 70er Jahre denken, ne? Modelle mit prognostischem Faktor. Club of Rome 1972, die haben in ihrem Bericht ja, zur quasi Tragfähigkeit der Erde damals gesagt, nee, wir stehen kurz vor der Katastrophe. Aufgrund des Wirtschaftswachstums und des Ressourcenverbrauches werden wir alle einen qualvollen Tod sterben. Fakt ist aber, dass die Grundidee richtig war, aber hängen geblieben ist halt, naja, die Katastrophe ist halt nicht gekommen, ne? Man lag da wohl falsch. Und ich hoffe, dass das mit diesem Modell der planetaren Grenzen nicht passiert. Wenn wir jetzt schon 7 der 9 Punkte überschritten haben oder zumindest kritische Werte erreicht haben, dann höre ich jetzt schon Susi sorglos auf der Straße sagen, ah, wird ja wieder nicht so schlimm kommen, ne?
Ja, es ist, also vor allem jetzt, ist jetzt nicht reiner Klimawandel, aber das ist ja auch so ein Problem, Klimawandel zu kommunizieren, halt, weil es ein allumfassendes, abstraktes Problem ist, deren Auswirkungen wir ja häufig auch indirekt zu spüren bekommen.
Ja, und deswegen finde ich es tatsächlich auch wichtig, dass Wissenschaft, wie das manche ja tun, ne? Maya Göppel, Stefan Ramsdorf, die versuchen es ja auch in, ich sag mal, verständlichen Publikationen, die ja tatsächlich auch gelesen werden, zumindest wenn man der Spiegel-Bestsellerliste glauben darf. Ob die dann verstanden werden, weiß ich nicht, aber die versuchen es zumindest irgendwie zu kommunizieren und aus ihrer Wissenschaftsbubble rauszukommen und das eben auch für den Normalsterblichen, die Normalsterbliche ja zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was sich Wissenschaft bei all diesen komplexen Modellen noch ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben muss, einfach doch irgendwie ein bisschen einfacher zu kommunizieren.
Ja, ich bin ganz bei dir. Schönes Schlusswort eigentlich, Holger. Danke an alle KlimaforscherInnen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und trotz der deprimierenden Trends nicht aufgeben und das auch versuchen zu kommunizieren.
Ja, und natürlich alle anderen Disziplinen, die sich damit beschäftigen. In diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.
Eine schöne Woche.